Herzlich willkommen beim Fehbayer SportsTech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 50. Podcast von Fehbayer SportsTech. Das ist jetzt die erste Folge nach der Sommerpause, die sich für mich sehr lang angefühlt hat. Ich hoffe, ihr habt alle die Zeit nicht nur mit viel Erholung und Sonne verbringen können, sondern auch damit die eine oder andere Folge von uns eventuell in den Sommerferien auch nochmal zu hören. Heute habe ich zu Gast Dr. Gunnar Treff, Wissenschaftskoordinator beim Deutschen Ruderverband. Gunnar ist sozusagen gerade aus Tokio frisch zurückgereist mit 2 Medaillen im Gepäck und befindet sich jetzt dementsprechend zu Hause in der Nähe von Ulm. Lieber Gunnar, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Ja, hallo Fee. Mir geht's gut. Ich bedanke mich für die Einladung hier zu deinem Podcast. Das freut mich sehr. Ja, wie gesagt, es geht mir gut. Der Jetlag ist schon fast verflogen und ich freue mich, dass es hier einfach deutlich angenehmeres Klima hat als in Tokio.
Wunderbar. Wie lange warst du in Tokio insgesamt vor Ort?
Wir waren ja erst im Trainingslager da für 3 Wochen und dann war ich noch einige Tage in Tokio.
Ja, okay, verstehe. Ja, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen zurück. Wie wir das immer so in unserem Podcast hier tun, wir skizzieren und schauen uns ja immer gerne die spezifischen Sportarten an und skizzieren dabei eben so ein bisschen, was macht den Sport aus, was können wir da lernen aus dem Sport heraus für andere Sportarten und gucken uns ja dann immer auch nochmal einzelne Fragestellungen an. Das würde ich dementsprechend heute eben hier gerne auch mit dir zum Thema Rudern machen, um da mal einen Einstieg zu wählen. Das ist ja in erster Linie ein Kraftausdauer bzw. Ausdauer betonter Sport. Hier werden im Gegensatz zum Kanu zum Beispiel auch die Beine eingesetzt. Ich glaube, das ist manchmal einigen gar nicht so klar, dass das ein wesentlicher Unterschied ist. Beschreib uns doch mal so jetzt zu Beginn einmal das Belastungsprofil und die Bewegungsabläufe beim Rudern.
Ja, also du hast das Wichtigste schon gesagt. Rudern ist eine Kraftausdauersportart. Die Ausdauerkomponente, die kommt daher, dass die Belastungsdauer bei so einem Ruderrennen, die liegt irgendwo je nach Bootsklasse, Geschlecht und Umweltbedingungen bei so 5,5 bis 7,5 Minuten. Und 5,5 bis 7,5 Minuten, das ist einfach eine typische Zeit für eine Mittelzeitausdauersportart. Rudern ist eine zyklische Bewegung. Es wird also immer wiederholt und findet auf einem flachen, möglichst flachen Wasser statt. Jetzt in Tokio war es ja nicht immer flach. Dieses Wasser ist circa 2000 Meter lang, die Ruderstrecke. Da rudern die Ruderer dann auf 6 Bahnen gegeneinander und es geht immer darum, als Erster anzukommen. Das ist das Ziel, der als Erster ankommt, hat gewonnen. Diese Kraftkomponente, die kommt daher, dass das Boot beschleunigt werden muss. Am Start natürlich, am Start liegt das Boot still und muss dann beschleunigt werden. Beim Achter ist es immerhin eine Tonne mit den Ruderern zusammen. Und dieses Boot muss ja auch immer wieder beschleunigt werden, denn wer schon mal Rudern gesehen hat, sieht ja, die Blätter sind nicht die ganze Zeit im Wasser, sondern natürlich nur phasenweise. In dieser Phase drücken die Ruderer sich am Wasser ab und beschleunigen das Boot wieder. Dann rutscht das Boot sozusagen durch und der Ruderer selbst bewegt sich relativ zum Boot gesehen wieder etwas nach vorne. Denn Ruderer sitzen ja entgegen der Fahrtrichtung. Mhm. Und dieses immer wiederkehrende Beschleunigen des Bootes zusammen eben mit der Geschwindigkeit verursacht eben diese Kraftkomponente beim Rudern.
Ja, gut erklärt.
Diese Ausdauerbelastung, die bringt natürlich auf metabolischer Ebene auf Stoffwechselebene verursacht das eine hohe aerobe Energiebereitstellung benötigt das. Also diese aerobe Energiebereitstellung, die ist eben dominant fürs Rudern. Das begründet eben auch, warum Ruderer so viel Ausdauertraining machen. Mhm. Und Besonderheiten gibt es eben, wie du es schon angesprochen hast, also dadurch, dass die Beine benutzt werden, wird einfach eine sehr hohe Muskelmasse benutzt beim Rudern. Die ist eine sehr hohe aktive Muskelmasse. Hinzu kommt noch, dass die Ruderer sitzen. Das hat physiologische Konsequenzen. Wenn man sitzt, sind halt die Beine nicht weit weg vom Herz und das Herz näher am Boden sozusagen. Das heißt, der venöse Rückfluss, also das Blut, was aus der Muskulatur zurückkehrt zum Herzen, dieser venöse Rückfluss ist dadurch erleichtert und relativ hoch. Deshalb können Rudererherzen sehr viel Blut pro Minute pumpen. Und das alles verursacht letztlich in Kombination mit dieser Mittelzeit-Ausdauerbelastung eine sehr intensive Sportart. Das Belastungsprofil vom Rudern ist ausgesprochen intensiv. Da gibt es auch tolle Zahlen zu. Also physiologisches Rudern einfach eine Fundgrube. Man kann zum Beispiel eine sehr starke Übersäuerung nach Ruderrennen nachweisen. Also die niedrigsten pH-Werte hat man beim Rudern gemessen. Und ja, das sind einfach Besonderheiten des Ruderns.
Ja, super. Da hast du mir ja die nächste Frage schon auch beantwortet, nämlich was das Rudern so besonders macht. Das hast jetzt wunderbar schon auf den Punkt gebracht. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, welche Sportart am ehesten vom Belastungsprofil mit dem Rudern zu vergleichen ist. Dazu hatten wir witzigerweise vor der Sommerpause noch den Clemens Hesse vom Bund Deutscher Radfahrer zu Gast im Podcast und haben mit ihm spezifisch über den Bahnradsport gesprochen, der jetzt erfreulicherweise auch recht erfolgreich bei der Olympiade ist. Vielleicht legen wir mal diese zwei Sportarten nebeneinander. Wie würdest du da den Vergleich ziehen?
Bei den Bahnradsportlern ist es tatsächlich so, dass die ebenso eine Ausdauerkomponente haben und eine Kraftkomponente. Die haben auch relativ viel Muskeln. Diese Muskeln sind etwas anders verteilt am Körper als bei den Ruderern. Also die haben eben viel mehr Kraft in den Beinen, viel mehr Muskelmasse in den Beinen. Und trotzdem hat so beispielsweise ein Bahnradvierer eben eine ähnliche Belastungsdauer und in der Folge, da die ja zum Beispiel auch sitzen, in der Folge dieser ähnlichen Muskelmasse hat man zum Beispiel eine ähnlich hohe Hämoglobinmasse, die bei Ruderern eben auch sehr hoch ist. Und die sind eben kardiovaskulär, also von ihrem Herz-Kreislauf-System auch sehr stark. Was
Ja.
vielleicht auch noch ähnlich ist, obwohl das jetzt weder was Physiologisches ist noch was Technisches, auch beim Bahnradsport gibt es eben viele Mannschaftsdisziplinen. Und
Ja.
das ist vielleicht auch noch was Besonderes beim Rudern. Rudern ist eben bis auf den einer oder die einer Fahrerin, bis auf die beiden, ist es halt eine
Ja.
Mannschaftssportart. Also es geht immer darum, auch nicht nur selber stark zu sein, sondern diese Fähigkeit zum Vortrieb und zum Gleiten in der Mannschaft so zu gestalten, dass das Boot am Ende schnell ist. Es nützt nichts, wenn vier Ruderer in einem Boot nicht miteinander arbeiten, dann wird das Boot nicht schnell sein. Auch wenn die einzelnen Ruderer sehr
Ja,
leistungsfähig sind.
absolut. Es gibt ja immer wieder das Phänomen, dass Sportler von einer Sportart in die andere wechseln und dann teilweise in der nächsten oder anderen Sportart viel erfolgreicher sind als in der Ursprungssportart. Beobachtet ihr sowas auch im Rudern? Und wenn ja, was sind das für Sportler? Aus welchen Sportarten kommen die typischerweise, die einfach dann im Rudern sehr, sehr erfolgreich sind?
Also Schnittmengen gibt es eigentlich so mit Radfahren, wobei das eher in die andere Richtung gibt. Also geht, es gibt einige Ruderer, die zum Radfahren wechseln oder auch im Radfahren erfolgreich sind. Da haben wir ein paar. Das prominenteste Beispiel zur Zeit ist sicherlich Jason Osborne,
Ja.
der Silbermedaillengewinner jetzt im leichten Doppelzweier, der auch bereits jetzt ein sehr guter Radfahrer ist. Und da gibt es auch viele andere. Dann, aber deine Frage war ja eigentlich in die andere
Genau,
Richtung.
ja.
Welche Sportler kommen ins Rudern? Und das sind oftmals, also gerade wenn man es international anschaut, Schwimmer. Warum Schwimmer, mag man sich fragen. Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Das sind auch Sportler, die hartes Training gewohnt sind, die Gefühl fürs Wasser haben, also für das Erzeugen von Vortrieb und vor allem auch fürs Gleiten, weil sozusagen dieses Gleiten und das Aufrechterhalten des Vortriebs, den man erzeugt hat mit dem vorhergehenden Schlag, das beim Vorrollen nicht zu zerstören, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft guter Ruderer oder erfolgreicher Ruderer. Wir haben da natürlich gerade als prominentestes Beispiel den Olli Zeitler aus München, unseren Einerfahrer. Der hat jetzt in Tokio Pech gehabt. Es hat nicht so geklappt, wie er sich das gewünscht hat und wir ihm. Aber nichtsdestotrotz ist er ein extrem erfolgreicher Sportler, der nach 5 Jahren Rudern Siebter bei den Olympischen Spielen wird. Das können nicht viele von sich sagen. Weltmeister ist er auch schon. Und ich denke, bei ihm ist auch noch, steht noch mehr auf dem Zettel. Also da wird schon noch was kommen. Und der bringt eben das alles mit. Eine ausgezeichnete Physis, die jetzt auch nicht jeder Schwimmer so hat, muss man sagen. Und eben das Gefühl fürs Gleiten und für den Vortrieb.
Ja, gut zusammengefasst. Ich finde, wir haben jetzt eigentlich ganz gut schon mal so das Rudern skizziert und die Besonderheiten da herausgearbeitet. Ich habe ja darüber hinaus mit dir auch jemanden hier zu Gast im Podcast, der schon auch wirklich sehr viel wissenschaftliche Arbeit geleistet hat, viele Studien mit starkem Technologiebezug auch durchgeführt hat. Insofern würde ich jetzt hier schon gerne mal so ein bisschen überschwenken. Vielleicht erstmal nochmal als Warm-up. Kannst du uns zunächst mal beschreiben, welche Technologien am Ruderboot Einsatz finden und welche Fragestellungen ihr vor allem damit beantworten wollt?
Also deine Frage, die zielt ja jetzt, so wie ich es verstehe, hauptsächlich auf die Messtechnik ab. Weil man muss natürlich sagen, in dem Ruderboot selbst steckt natürlich auch schon Technologie. Also die Boote sind immer steifer geworden bei gleichem oder gegenüber früher geringerem Gewicht. Die Ausleger, also das, wo das Ruder, die Ruder heißen ja entweder Skull oder Riemen, je nach Boot, nach Disziplin, wo diese Skulls oder Riemen eingelegt werden. Diese Ausleger sind steifer geworden. Die Bootsformen werden immer wieder verfeinert. Also darin steckt auch schon Technologie, aber das ist natürlich keine Messtechnik. Und um die soll es ja hauptsächlich gehen. Messtechnik ist grundsätzlich gar nicht dran an solchen Booten. Was man hat, ist also das ganz Klassische ist, so war es ganz, ganz früher mal, der Rudertrainer fährt mit seinem Motorboot mit und hat eine Stoppuhr, an der ist eine Schlagzahluhr drin. Dann bestimmt er die Schlagzahl durch synchrones Drücken auf seiner Uhr und sieht die Durchlaufzeiten, weiß eben, wo 500 Meter sind und wie schnell sein Boot ist. Das ist das Externe. Was man dann im Boot hat, schon seit einer Weile, also als Standardmittel, ist eine Schlagzahluhr. Das haben die Ruderer, das ist also mittlerweile ist ein Gerät mit GPS und ein Akzelerometer zur Bestimmung von Geschwindigkeit und eben auch der Schlagfrequenz. Das ist so das Basic-Ding. Das haben mittlerweile eigentlich alle drin, auch beim Training. Das ist das, was beim Radfahren der Tacho ist, sozusagen.
Ja, okay, oder die Watt.
Genau, ja, das haben wir eben nicht, was du jetzt ansprichst. Also sozusagen das Leistungsmesspedal, das haben wir noch nicht. Okay. Also wir haben nicht als Standard, dass wir wissen, wie viel Watt werden jetzt hier eingebracht, welche Leistung wird jetzt hier eingebracht. Das ist etwas, das wir noch nicht haben, ist aber auch nicht ganz so trivial wie beim Rad. Jetzt wird der Clemens natürlich zucken, wenn ich sage, das sei trivial am Rad, aber es ist doch viel einfacher.
Aber wäre durchaus ein relevanter Parameter für euch im Rudern, ne?
Es wäre eine sehr interessante Messgröße auf jeden Fall, ja.
Ja, spannend.
Gut, neben diesen Schlagzahluhren gibt es aber noch mehr, weil das ist jetzt ja erstmal etwas, das sind ja dann nur zwei Messgrößen, also Geschwindigkeit und Schlagfrequenz, das ist natürlich enorm wichtig, aber man möchte natürlich auch mehr wissen. Besser verstehen, wie funktioniert das Boot, wo kann ich optimieren. Stimmt, der Trainer sieht ja viel, aber der Trainer möchte natürlich auch manchmal wissen, stimmt das denn, was ich da sehe oder was sehe ich vielleicht nicht? Und dazu gibt es also sogenannte Messboote, heißt es im Slang, das ist bei uns etwas anders. Das ist etwas, das gab es schon in der DDR ganz früher mit riesen Aufwand. Hat man dann in Boote Messtechnik gebaut, ist dann Kabel gebunden, wurde das Signal dann an das beifahrende Motorboot übertragen. Da drin stand eben ein riesiger Rechner und die haben da schon unglaubliche Arbeit geleistet, also wirklich tolle Daten auch mit der damaligen Technik gemessen. Und wir haben in Deutschland zusammen mit dem Institut FES in Berlin so ein System eben schon über Jahrzehnte, wird es gepflegt zwischen dem Ruderverband, da arbeiten Unis mit, also der Professor Mattes aus Hamburg ist dann langjähriger Unterstützer und Experte. Und dieses System benötigt nun kein Messboot, sondern das hat den Vorteil, dass es in jedes Rennruderboot eingebaut werden kann. Und das haben wir weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und das neueste System heißt jetzt also MMS 2020. Und das ist im Grunde so, was will man da wissen bei so einem Ruderboot? Da ist erstmal eine Basisstation drin, die die Informationen über das Boot sammelt. Diese Informationen werden ermittelt durch ein hochqualitatives GPS, also ein wirklich sehr gutes, auch sehr teures GPS-System, was eben nochmal deutlich genauer ist. Dann ist da drin ein Gyrometer, ein Akzelerometer und das erlaubt eben, die Bootsbewegung dreidimensional darzustellen. Also wir sprechen beim Rudern von Stampfen, Gieren und Rollen. Also man kann um alle Achsen des Bootes die Bewegung damit detektieren und das auch ziemlich genau. Das ist eigentlich das Tolle auch, dass dieses System, was wir da haben, dieses MMS 2020, einfach extrem genau ist und auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügt.
Wo findet das seinen Einsatz?
Das ist im Grunde den Nationalmannschaften vorbehalten zurzeit, dieses neue System, weil es gibt noch gar nicht so viele davon, es sind noch gar nicht so viele gebaut. Es ist auch nicht ganz günstig und es hat natürlich auch den, das heißt natürlich, es hat den Nachteil, dass es einen geschulten Messtechniker benötigt, der damit umgehen kann und auch bei der Interpretation hilft. Jetzt fragt sich natürlich, warum braucht man einen Messtechniker für diese alberne Box? Nein, da ist noch viel mehr als diese Box. Es gibt neben dieser Basisstation dann auch Platzstationen. Die sind über ein Kabel, also es ist tatsächlich kabelgebunden. Wir haben uns damit gegen ein drahtloses System entschieden, innerhalb des Bootes meine ich jetzt. Und diese Platzstationen, die messen zum Beispiel jetzt die Durchbiegung von Skull oder Riemen, um eine Kraftkomponente zu bekommen. Die messen den Winkel, den das Skull oder Riemen beschreibt im Wasser. Damit haben wir also zur Erfassung von Arbeit haben wir dann eben Kraft und Weg. Und dann brauchen wir also nur noch die Zeit und dann haben wir die Leistung. Und es gibt natürlich dann auch jetzt Kombinationsmöglichkeiten. Wir können jetzt messen, welchen Weg beschreibt das Skull oder Riemen, das Ruder sozusagen. Wir können aber mit der Kraftkomponente auch sehen, wann ist es denn effektiv. Weil wenn du jetzt einfach nur das Blatt ins Wasser hängst und nichts dran ziehst, dann hast du vielleicht einen tollen Weg, aber das ist natürlich gar nicht effektiv, weil da passiert nichts in der Zeit. Also man kann diese Werte dann koppeln und hat dann einen effektiven Weg. Dann messen wir die Rollsitzbewegung, wie du es eingangs gesagt hast. Der Ruderer rollt ja auf seinem Sitz vor und zurück und zwar, um eben den Beinstoß zum Vortrieb nutzen zu können. Und diese Rollsitzbewegung wird im Sinne von Weg und Geschwindigkeit erfasst. Dann haben wir noch die Stemmbrettkräfte, denn um diesen Beinstoß realisieren zu können und für den Vortrieb nutzen zu können, muss der Ruderer sich ja irgendwo abdrücken können. Und das nennen wir Stemmbrett. Das ist sozusagen das Brett, an dem sind Schuhe verschraubt und in diese Schuhe steckt der Ruderer seine oder die Ruderin die Füße und drückt sich damit ab und zieht sich auch wieder nach vorne. Das ist das Stemmbrett. Das ist also ganz wichtig, denn die tatsächlich für das Boot effektiv, zum Bootsvortrieb effektiv wirkende Kraft ergibt sich letztlich aus der Kraft an Skull und Riemen und dem Stemmbrett.
Wie sieht es aus mit Erfassung, Bewertung von Bewegungsqualität? Ich meine, das sind ja auch Bewegungsabläufe, die mit einer hohen Frequenz geübt werden müssen im Rudern. Wie nähert ihr euch dem an? Bisher tatsächlich nur durch das geschulte Auge des Trainers oder gibt es da auch schon Sensorik-Messverfahren, wie ihr das unterstützt tut?
Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das ist tatsächlich noch ein offener, ein bislang relativ unbearbeiteter, also höchstens experimentell bearbeiteter Bereich, nämlich die Bewegung des Ruderers auch zu erfassen. Das machen wir noch nicht. Wir gucken im Grunde, was kommt da an von dem, was der Ruderer macht? Aber wir sehen noch nicht den Ruderer. Natürlich stimmt es nicht ganz so, weil es gibt ja auch Videomesswertkopplung Und dann haben wir natürlich auf dem Video alles, was man sehen muss. Und in der Zeitlupe sieht man dann schon auch tatsächlich sehr viel. Aber das wird eben nicht kinetisch oder sogar kinematisch quantifiziert.
Okay. Ja, gut, da gibt es ja die eine oder andere Technologie mit den Motionless-Markern, wie man sich dem annähern könnte. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu hören. Also es scheint da noch ein bisschen Potenzial bei euch zu sein. Einerseits die Wattmessung, andererseits eben auch das Thema Bewegungsqualität, wo durchaus vielleicht auch noch die eine oder andere Technologie im Rudern entstehen wird.
Ja, aber da muss ich doch noch mal kurz einsteigen, weil gerade für diese Leistungsmessung beim Rudern haben wir ja eigentlich schon alles. Im Grunde, das ist ja da. Man muss das jetzt halt so weit abspecken, dass dann Trainingssystem raus wird. Vielleicht fängt man dann mal an, nicht mehr am Skull und Riemen zu messen, sondern direkt in der Dolle, also quasi dem Gelenk, in dem das Ruder eingelegt wird am Ausleger, also diese Gabel, in der Skull und Riemen liegen, in der kann man dann auch messen. Und wenn man so weit ist und das dann entsprechend abspeckt, dann hat man dieses Trainingssystem und das ist auch schon to do. Also okay. Die Technologie dafür ist da. Man muss das dann halt auch noch auf Alltagsniveau bringen. Da gibt es auch kommerzielle Anbieter, die sowas machen. Da ist natürlich immer das Problem für unsere Ruderer und Messtechniker, wenn du halt einfach was sehr Gutes gewohnt bist, dann möchtest du nicht anfangen, auf mal mit 2 Grad Ungenauigkeit den effektiven Weg zu messen.
Das ist eine wunderbare Überleitung in das nächste Thema, Genauigkeit. Viele sind ja vielleicht eher vertraut mit dem Ruderergometer als jetzt mit dem eigentlichen Ruderboot. So ein Ruderergometer steht in jedem gut ausgestatteten Fitnessstudio. Da haben viele von uns doch schon eher erste Erfahrungen mit gesammelt. Ihr habt da mit Unterstützung des Bundesinstitutes für Sportwissenschaft Ruderergometer untersucht, welche sich ja auch im breiten Sport wiederfinden. Und erzähl uns doch einmal von der Untersuchung und vor allem der Ergebnisse.
Ja, das ist tatsächlich ein tolles Projekt, bei dem uns auch, wie du schon sagst, das BISP, das einfach ja für die Forschung in allen olympischen Sportverbänden von zentraler Bedeutung ist und uns da auch super unterstützt. Da haben wir ein langjähriges, spannendes Projekt gemacht. Letztlich haben wir einen Messplatz gebaut für dieses Ruderergometer, um rauszufinden, wie genau das ist. Dieses Ruderergometer von Concept2, das kennen sicherlich etliche, wie du schon sagst, aus Fitnesszentren. Das ist letztlich ein weltweiter Standard fürs Training und auch für Tests. So, bei Ruderern wird es immer wieder benutzt. Also auch der Weltruderverband veranstaltet mittlerweile Weltmeisterschaften und die werden aktuell auf diesem Ergometer absolviert. Und dennoch ist es eigentlich nur ein Trainingsgerät, sozusagen Consumer Class, und kein Ergometer im eigentlichen Sinne, denn ein Ergometer an sich, das bedeutet ja das Messen von physikalisch verrichteter Arbeit. Und das Concept2 wird als Trainingsgerät verkauft. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Währung einiger Tests, also die Fahrzeit über virtuelle 2000 Meter im Rudern enorm hohen Stellenwert hat, auch bei Mannschaftsselektionen und wie ich es gerade sagte, auch für Wettkämpfe. Ja, und erstaunt ist ein bisschen, dass man gar nicht so genau weiß, wie genau ist dieses, dass man nicht exakt weiß, wie genau ist dieses Ergometer eigentlich, wie valide ist das. Naja, und um das zu machen, haben wir so angefangen im Laufe der Zeit, zusammen mit der Hochschule in Ulm, einen Messplatz für solche Windradergometer zu bauen. Das vielleicht auch nochmal, es geht ja hier um Technik, da kann man mal solche so nerdy stuff erzählen. Also so ein Windradergometer, das ist ein bisschen anders als Fahrradergometer, die man jetzt vielleicht kennt. Es liegt daran, bei einem Fahrradergometer, da ist es ja so, es gibt eine Bremse, die ist vielleicht elektrisch oder magnetisch gesteuert. Es gibt jedenfalls irgendeinen Controller und dieser Controller adjustiert letztlich den Widerstand. Das heißt, man möchte jetzt einen Widerstand haben, der mit dem eine Leistung von 200 Watt dann einhergeht. Und wenn man jetzt nicht 200 Watt leisten kann, dann kann man das Ding halt nicht drehen. Zumindest nicht in der vorgesehenen Geschwindigkeit. Und dann ist ganz klar, nicht 200 Watt erreicht. Beim Rudern ist es anders. So ein Windradergometer, da steigt der Widerstand mit zunehmender Geschwindigkeit dieses Windrads. Mhm. Das bedeutet also, wie genau man die Leistung trifft und wie hoch der Widerstand ist, das stellt man letztlich selber ein, nämlich durch die Geschwindigkeit, mit der man dieses Windrad zum Rotieren bringt. Das ist also eine Besonderheit, die Leistung ist nicht extern adjustierbar. Ja. Und dieses Concept2-Ergometer, das macht nun was anderes. Also wir wissen ja alle, Leistung ist Arbeit pro Zeit und Arbeit ist Kraft mal Weg. Das heißt, man muss eigentlich Kraft, Weg und Zeit messen. Das Concept2-Ergometer ist aber als Consumer-Gerät gar nicht darauf ausgerichtet, sondern was die machen ist, die messen die Winkelgeschwindigkeit dieses Windrades, also wie schnell dreht sich das Ding, und berechnen dann unter Zuhilfenahme von Beschleunigung und Entschleunigung dieses Windrads, also Beschleunigung in der Zugphase und Entschleunigung in der Vorrollphase, auch dieses Ergometer hat einen Rollsitz und der Ruderer bewegt sich hin und her, bestimmen die Leistung, also estimieren die. Und das funktioniert grundsätzlich mal ziemlich gut und das wäre auch am Ende dieses Berichts nochmal so ein Schlusszeil, dass man sagt, das ist schon eigentlich genial, wie die das machen mit so einfacher Technik so gut. Aber wir sind ja jetzt nicht daran interessiert, ob das eigentlich schon ganz gut ist, sondern wir wollen eigentlich wissen, ist es ein Ergometer in dem Sinne, dass es halt wirklich misst, wie viel Arbeit wird hier verrichtet. Und da haben wir es eben in unseren Versuchsplatz gebaut, der eben uns erlaubt, alle möglichen Messgrößen einzustellen, also zum Beispiel wie viel Kraft, welche Geschwindigkeit, welches Drehmoment und so weiter, welche Schlagfrequenzen, ähnliche Messgrößen können wir adjustieren und kontrollieren. Und haben dann gesehen, dass zunächst mal die Startzüge zum Beispiel mit einer extremen Unterschätzung angezeigt werden, also bis zu 70%.
Oh wow, das ist viel.
Genau, das ist viel. Mal ein kleiner Einwurf, jetzt denkt man sich, ja, haben die nicht nachgedacht? Doch, die haben nachgedacht, die haben eine andere Idee gehabt. Mhm. Deren Idee ist zu sagen, wir möchten es so haben wie beim Ruderboot. Beim Ruderrennen, wenn das Boot stillsteht, am Anfang musst du ja auch sehr viel Leistung bringen und das Boot ist trotzdem sehr langsam noch. Es muss erstmal beschleunigt werden. Das ist die Idee, also dieses Momentum des Windrads auszunutzen und als Analogie zum Ruderboot, die da haben. Das ist also, kann man sagen, okay, das ist in Ordnung, aber es ist halt was anderes als das Messen von Arbeit. Also die Arbeit wird halt in diesen Schlägen sehr falsch gemessen.
Okay.
Dann haben wir gesehen, dass die Schlagstruktur, also beispielsweise bringst du innerhalb deines Schlages am Anfang sehr viel Kraft oder erst am Ende, das hat einen relativ geringen, also eigentlich zu vernachlässigenden Einfluss auf die Genauigkeit des Ergometers. Aber Veränderungen von Kraft und vor allem dieses Verhältnisses von des zeitlichen Verhältnisses von Zugphase und Vorrollen, also was dann am Ende die Schlagfrequenz ausmacht, das hat einen deutlichen Fehler und kann also Unterschiede von 1,5% und sogar mehr ausmachen. Das bedeutet, da sind zwei Ruderer, die haben vielleicht auf dem Display dann die gleiche Leistung abgegeben, aber in Wirklichkeit physikalisch würde man sehen, da ist ein Unterschied von 1,5 oder 2% zwischen den beiden. Mhm, Das ist halt gar nicht so wenig im Spitzensport.
Mhm.
Ja, und das haben wir gesehen. Die Conclusion ist sozusagen, am besten bei kurzen Tests benutzt man ein externes Referenzsystem, weil ich habe ja eben gesagt, die Eingangsleistung wird so unterschätzt. Und es gibt so Tests wie zum Beispiel 20 Sekunden All-Out. Also wie viel Leistung kannst du in 20 Sekunden bringen? Da ist es natürlich schlecht, wenn die ersten 5 Schläge nicht stimmen. Da musste man auf jeden Fall ein externes System benutzen, also bei solchen Sprinttests. Und naja gut, der Tipp an den Ruderer ist, rudert möglichst gleichmäßig, denn wenn ihr ungleichmäßig rudert, kommt ihr sozusagen schlechter weg bei dem Ergometer und gestaltet auch dieses Verhältnis von, also im Endeffekt, wenn ich es jetzt mal abkürzen möchte, ist es, hohe Schlagfrequenzen sind auch von Vorteil. Das haben wir da gesehen. Trotzdem ist es natürlich ein super Trainingsgerät. Und die praktische Relevanz muss man im Einzelfall immer rausarbeiten. Ne? Also wenn wir zwei jetzt rudern, ist es egal, was es eine Ungenauigkeit hat.
Ja, aber das ist ja, wie du schon gesagt hast, weltweit auch ein Gerät, was eben da eingesetzt wird, auch im Profisport. Das ist natürlich schon ein relevantes Ergebnis, was ihr da produziert habt, was jetzt aber für einen Hersteller oder auch fürs Rudern allgemein jetzt nicht zu irgendwelchen Konsequenzen oder bisher noch nicht geführt hat, so wie ich dich verstanden habe. Habt ihr irgendwo eine Webseite, wo man, wenn man da sich nochmal einlesen will, worauf ihr verweisen könnt?
Wir publizieren das gerade, diese
Auf die Stimme.
Ergebnisse. Also es ist sozusagen
Okay.
super hot, was ich hier gesagt habe. Wir publizieren die gerade
Geleakt.
und das werde ich dann gerne nachreichen.
Ja, super. Das machen wir sehr gerne. Das behalten wir uns im Hinterkopf. Prima. Du hast daneben ja auch noch ein paar andere spannende Studien in der Neuzeit jüngst durchgeführt. Unter anderem finde ich persönlich auch immer wieder die Fragestellung spannend, wenn es eben dann darum geht, die Gesamtleistung eines Athleten zu erfassen, egal jetzt, ich sag mal, Sportart unabhängig, musst du natürlich rein theoretisch ja jede Bewegung auch im Alltag erfassen, um da einen Gesamteindruck zu bekommen. Dem kann man sich ja mittlerweile wunderbar mit Wearables annähern. Da gibt es ja auch, wie wir alle wissen, etliche Geräte am Markt, die sich untereinander miteinander synchronisieren übers Handy und hoch und runter. Das habt ihr euch näher angeschaut. Bevor ich jetzt hier komplett ausschweife, gebe ich dir mal das virtuelle Mikrofon rüber. Lass uns doch hier einmal teilhaben an der Untersuchung. Was genau habt ihr untersucht? Und natürlich auch hier wieder die Frage, was habt ihr da an Ergebnissen generiert?
Also der Ausgangspunkt dafür war eigentlich, dass wir in einer anderen Studie mal vor einigen Jahren schon mal so teilweise Alltagsaktivität bei Ruderern erfasst haben, haben wir gesehen, wenn die nicht trainieren, machen die eigentlich in körperlicher Aktivität sehr wenig, also sind sedentary. Aber wenn sie dann in ihrer Freizeit mal was machen, dann auch gerne mal Vollgas. Also soll heißen, der Ruderer geht zum Training, kommt dann wieder nach Hause, sitzt dann vielleicht, also nichts tun, nichts körperlich tun heißt ja nicht nichts tun. Also der sitzt dann vielleicht in der Uni oder lernt zu Hause oder sonst was. Wenn er dann aber mit dem Fahrrad zur Mensa fährt, versucht er schon gerne mal ein neues Personal Best aufzustellen. Das ist sozusagen, haben wir gesehen. Und das ist ein Unterschied. Es gab noch eine weitere Studie zu dem Zeitpunkt zu Elite-Athleten. Das waren Fußballer. Die trainieren und machen sonst gar nichts und haben auch nicht diesen Hang zu höherer Aktivität in der Freizeit, wenn sie dann mal was machen. Das war so, und wir haben uns gefragt, ob nicht dieses Alltagsverhalten was ausmacht. Also ist es egal, ob einer dreimal in der Woche versucht, mit dem Fahrrad möglichst schnell zur Uni zu kommen oder nicht? Hilft uns das, die Leistungsentwicklung besser zu verstehen, wenn wir dieses Off-Training einbeziehen oder nicht? Das war die Idee. Und da haben wir auch wieder vielen Dank an das BISP für das Bundesinstitut für Sportwissenschaften für die Förderung dieses wissenschaftlichen Projekts. Da haben wir 20 an 20 Sportler, die sich Sportler und Sportlerinnen, die sich bereit erklärt hatten, an dieser Studie teilzunehmen, haben wir Smartwatches verteilt. Das war 2018.
Es waren jetzt aber nur
Es waren nur
Ruderer,
Ruderer,
ne?
genau,
Oder
ja.
habt ihr die Vergleichsgruppe?
Ruderer und Ruderinnen. Und die hatten dann die Aufgabe, ihr gesamtes Training zu erfassen und entsprechend zu labeln, also den Knopf zu drücken, wenn sie jetzt rudern oder Radfahren oder was auch immer sie machen. Und wenn sie nicht rudern, in ihrer Nicht-Trainingszeit, die Kachel andere Indoor-Aktivitäten zu drücken, um nur ihre Herzfrequenz zu erfassen, aber kein GPS, sodass wir nicht wissen, wo die sind und das auch nicht nachvollziehen konnten, weil solche datenschutzrechtlichen Aspekte sind da ja auch nicht ganz trivial und wichtig zu berücksichtigen. Und gleichzeitig hatten wir trotzdem dann eben die Möglichkeit zu sehen, in der Zeit, in der sie nicht schlafen, wie ist da die körperliche Aktivität. Das haben wir über eine Saison gemacht und das durch Leistungstests ergänzt. Dann entsteht ein Datensatz, das ist dann also auch nicht trivial. Also mit so einem Datensatz brauchen wir also nicht mehr mit Excel anfangen. Das bedarf dann eines professionellen Datenhandlings, weil wir hatten eine enorme Dropout-Quote in der Studie und trotzdem hatten wir am Ende 100 Millionen Datenpunkte. Das ist also gar nicht mehr so einfach, damit umzugehen und bedarf schon des Handlings von Experten für solche Dinge. Naja, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass die Einbeziehung des Off-Trainings, die Beschreibung des Trainingsumfangs beispielsweise um knapp 20% verändert hat. Also wenn wir sagen, da trainiert einer 20 Minuten am Tag beispielsweise, dann würden da eben 4 Minuten draufkommen. Und genauso verhält es sich mit den Stunden pro Woche, also ein Fünftel mehr. Das ist ja mal ein relevanter Unterschied. Okay. Auch die Trainingsimpulse, das ist so ein Konstrukt, um das Produkt aus Trainingsumfang und Intensität zu erfassen, hat sich um mehr als 10% verändert. Also wir sehen da Veränderungen, die aus unserer Sicht eigentlich als relevant betrachtet werden müssen, weil Veränderungen dieser Größenordnung sind das, was in sportwissenschaftlichen Studien oftmals die Kontrolle von der Interventionsgruppe unterscheidet. Und wenn man jetzt dieses Off-Training nicht erfasst, dann übersieht man das. Also man sieht 20% trainingswirksamen Trainings. Das ist vielleicht auch nochmal was wichtig ist, was ich nennen sollte. Wir haben uns jetzt darauf konzentriert, auf Intensitäten, die über 60% der maximalen Herzfrequenz liegen. Also das sind...
Okay, also schon auch relevante...
Genau, nehmen wir mal an, ne, kardiovaskulär interessant, irrelevant.
Waren das Kaderathleten oder auf welchem Niveau haben die...
genau, das waren Kaderathleten, also U23 und A-Nationalmannschaft. Zumindestens gab es Teilnahmen an Studentenmeisterschaften. Also die waren alle in ihrer Karriere auf jeden Fall mal international aktiv.
Okay. Welche weiteren Rückschlüsse habt ihr da jetzt rausgezogen oder vielleicht auch Konsequenzen?
Also ein weiterer interessanter Punkt war, dass die Athleten, die teilgenommen haben, 31% ihres Trainings unterhalb dieser 60% der maximalen Herzfrequenz absolviert haben. Also mit anderen Worten, 30% des Trainings, Ausdauertrainings, finden in einem Bereich statt, den wir eigentlich so von außen gesehen zumindest mal als nicht effektiv zur Veränderung des Herz-Kreislauf-Systems beschreiben würden. Natürlich muss man das diskutieren. Also sagen wir mal, extrem niedrig intensives Training kann einen metabolischen Reiz haben in der Summe. Auch solches Training ist wichtig, weil es zum Beispiel ein Techniktraining ist.
Wollte ich gerade sagen.
Oder whatever. Ja. Dennoch überrascht die Zahl eigentlich jeden. Das ist ein Drittel des Trainings unterhalb dieser 60% stattfinden.
Naja gut, aber das zeigt natürlich auch, dass es eben nicht hundertprozentig nur um Ausdauertraining geht, sondern eben auch noch um andere Trainingsschwerpunkte.
Genau. Ja, und was ich auch gern sagen würde, ist nochmal ein Dankeschön auch an die Sportler und Athleten, die da mitgemacht haben, weil wir kommen natürlich trainingsmethodisch nicht weiter, wenn wir nicht immer Sportler haben, die auch bei sowas mitmachen und über eine Saison seine Trainingsdaten zu erfassen und freizugeben, ist natürlich keine Selbstverständlichkeit.
Wir hatten auch im Vorgespräch, hattest du mir mal von einem Innovationsprojekt mit den Rudersitzen erzählt. Ich glaube, da ging es darum, dass auf Basis von Drucksensoren auf den Sitz die individuellen Sitze produziert werden. Also ich ziehe da so ein bisschen die Analogie zu dem Skischuh, der mit Schaum gefüllt wird und dann eben maximal individuell auf mich abgestimmt ist. Geht das so in die Richtung oder was habt ihr da vor?
Ja, im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Also der Ruderer und Ruderin haben ja 3 Kontaktpunkte zum Boot. Das ist einmal der Griff von Skull oder Riemen, dann das Stemmbrett, also der Schuh und das Stemmbrett und eben der Sitz, auf dem sie sitzen. Und manche Ruderer haben auf Ruderergometer und oder Ruderboot doch Sitzprobleme. Und gerade das ist im Rennen eigentlich nicht so relevant, aber im Training, ein Rudertraining dauert so typischerweise 90 Minuten, ist es halt nicht gut für die Technik und auch nicht gut fürs Training, wenn man zum Beispiel unterbrechen muss, weil einem der Po wehtut oder das Bein einschläft oder was auch immer passiert. Und wir hatten einfach die Idee, okay, wir müssten mal diese Sitze optimieren. Und da gibt es in Ulm gibt es eine Hochschule, die mal beschäftigen sich viel mit, also sind typischerweise Ingenieure und es geht da oft um Automobiltechnik und solche Dinge. Und ja, da kam ein interessanter Kontakt zustande, weil die hatten das mal für so einen Langstreckenruderer gemacht. Und da haben wir uns angeschlossen und haben dann als Verband so eins dieser neuen Innovationsprojekte beim Bundesinstitut für Sportwissenschaft beantragt, das gefördert wurde. Und da ging es genau darum, mit möglichst wenig iterativen Schleifen einen Sitz für Ruderer und Ruderinnen zu konzipieren, der individuell auf die anpasst. Wie kann man das machen? Grundsätzlich kann man entweder den Ruderer in so etwas wie plastischen Sand setzen und das dann scannen und daraus einen Sitz machen. Viel einfacher wäre es natürlich, ihn einfach auf eine Druckmessplatte zu sitzen, zu gucken, wo sind die Druckspitzen und dann daraus einen Sitz zu drucken. Klingt einfach, ist es aber wie immer nicht, denn wir haben erstmal eine Besonderheit, der Ruderer bewegt sich ja immer. Er hat eine deutliche Bewegungsamplitude, der Hüftwinkel verändert sich deutlich, die Beckenstellung verändert sich deutlich. Und jetzt ist die Frage bei einer Druckmessung, was ist denn nun relevant? Welche Position? Wo kommt denn der Schmerz her? Von welcher Druckspitze? Macht eine kleine Druckspitze was oder nicht? Ja, solche Punkte. Und das haben wir eben beleuchtet in diesem Projekt, bei dem es dann auch noch so etwas wie plastischen Sand gab. Und sind so weit gekommen, dass wir tatsächlich mit dieser Druckmessung Sitze erzeugen können, die den Ruderern grundsätzlich passen, die aber im Moment noch mehrere iterative Schleifen verlangen, bis der Sitz dann optimal passt.
Ist auch noch sehr früh, aber irgendwann soll es dann hoffentlich, ich sag mal, in Serie gehen und in jedem Ruderboot oder beziehungsweise im Besitz von jedem Ruderer sein.
Aber das ist eben auch das Coole an diesen Innovationsprojekten, dass man mal was machen kann, indem man denkt, das könnte es sein, es ist neu, es ist frisch, aber nur so kommt man natürlich auch weiter, dass man auch die Möglichkeit hat, Projekte anzugehen, die einfach noch sehr jung sind. Und in einem Jahr kann man einfach was schaffen und die Kollegen von der Hochschule da haben da enorm was geschafft.
Super. Hört sich spannend an, hört sich auch danach an, als werdet ihr da nicht müde, eben auch neue Fragestellungen zu behandeln und dann dementsprechend da auch an Lösungen zu arbeiten. Ganz wichtige und tolle Arbeit, behaltet euch das bei. Ja, und damit sind wir jetzt auch tatsächlich am Ende der Folge angelangt. Gunnar, vielen Dank, dass du jetzt trotz auch der Reise- und Jetlag-Strapazen dich bereit erklärt hast, hier die Aufzeichnung mit mir zu machen. Mir hat das großen Spaß gemacht. Ich habe heute ganz viel gelernt übers Rudern und ich wünsche dir vor allem jetzt ein bisschen Erholung und ein bisschen Ruhe, bevor es dann wieder fleißig weitergeht.
Ja, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Gerne.
Alles Gute.
Danke. Tschüss.
Ciao.